ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Ulrich Wickert.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind, Herr Wickert.
Danke für die Einladung, Herr Tassi.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie gekommen sind. Sie sind ja heute viel im Land unterwegs. Heute Abend sind Sie in Ulm auf einer Veranstaltung, vorher hier live bei uns. Wir haben mal kurz die Säulen des Ulrich Wickert so nebeneinander gestellt, damit die Leute wissen, worüber wir heute reden. Also ich stelle mal eins in den Raum, Tagesthemen, Journalismus, Frankreich und Ihre Bücher.
Ja, gut.
28 sind es insgesamt, glaube ich.
Ist gut möglich, ja, ich habe es nicht durchgezählt.
Ja, mit was fangen wir an?
Wollen wir mit Journalismus anfangen, Tagesthemen?
Okay, ist fast 20 Jahre her. Herr Wickert, dass Sie damit aufgehört haben mit den Tagesthemen. Und ich habe mich immer gefragt, jetzt auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere. Sie waren damals, das darf ich sagen, 64?
Ja.
Warum haben Sie keine andere Sendung danach noch gemacht?
Na, ich habe eine kurze Weile eine Fernsehsendung über Bücher gemacht.
Ansatz habe ich mich blamiert.
In der ARD. Aber das war sehr kompliziert, weil die ARD kompliziert ist. Also es war eine Sendung, die wurde dann getragen von drei Sendern. Vom Bayerischen Rundfunk, WDR und vom NDR. Und das war mir zu kompliziert in den jeweiligen dann habe ich es sein lassen und habe stattdessen fast 10 Jahre lang im Hörfunk NDR eine monatliche Sendung gemacht, Wickerts Bücher. Das war immer so eine Stunde mit Musik und so weiter dazwischen. Gespräche mit Autoren.
Tat's weh eigentlich, aufzuhören bei den Tagesthemen?
Überhaupt nicht. Also ich habe es 15 Jahre mit großem Vergnügen gemacht. Und ich hatte ja schon längst angefangen, Bücher zu schreiben. Hatte eine Reihe von Krimis auch schon geschrieben. Und jetzt hatte ich mir gesagt, okay, jetzt kommst du in ein Alter, wo man aufhört. Und dann habe ich mir schon vorher einen neuen Krimi hingelegt zu schreiben. Und als ich aufgehört habe, habe ich sofort was zu tun gehabt.
Und damit beschäftigen Sie sich im Grunde seit 20 Jahren?
Ja, ist doch wunderbar.
Und geht das gut?
Es geht wunderbar. Ja, ihr wisst nicht, ich kann nicht Golf spielen, also irgendwas muss ich tun. Also schreibe ich Bücher. Und gerade das Krimi-Schreiben macht mir deswegen großen Spaß, weil ich, während ich sozusagen schreibe, dauert etwa ein Jahr, bis ich einen Krimi habe, lebe ich in der Geschichte, lebe ich in Paris, weil die ganzen Geschichten ja in Paris spielen. Und wie zum Beispiel der jetzige, also der Raub im Tunnel, das sind immer ganz aktuelle Geschichten. Und ich versuche, ganz so dem amerikanischen klassischen Krimi zu folgen, also wie Raymond Chandler oder sowas. Es sind immer Geschichten, die aus der Gesellschaft herauskommen. Es sind Gesellschaftsporträts, die gleichzeitig in dem Krimi funktionieren. Deswegen kommen natürlich auch Leute wie Sarkozy oder sowas bei mir in diesem Krimi vor.
Genau, können wir gleich drüber sprechen. Wie halten Sie sich denn auf dem Laufenden? Also was bedeutet es für Sie, am Zahn der Zeit zu sein? Können Sie es noch ertragen, die Tagesthemen zu schauen oder machen Sie das
mit
nicht
mit großem Vergnügen. Nein, das
immer geschaut? Seit dem Ende?
Naja, man kann es ja heute Gott sei Dank sich in der Mediathek angucken, weil morgens, man muss es dann nicht abends machen, wenn man vielleicht gerade was liest oder. Und es ist für mich immer noch die beste Fernsehnachrichtensendung, die es gibt. Und zwar, Sie haben in der letzten Zeit ja auch erfunden, das Thema mittendrin. Also das nicht ganz aktuelle, aber das doch wichtige Thema, wie vor ein paar Tagen zum Beispiel geht es dann um Weihnachten. Gestern Abend war das, glaube ich, da habe ich noch Tagesthemen geguckt. Da ging es dann um Weihnachtsbäume. Ja, das ist nicht jetzt, das ist sozusagen latent aktuell. Aber darüber auch was zu machen, das einfach etwas aufnimmt, was in der Gesellschaft debattiert wird. Und das finde ich sehr gut.
Haben Sie denn da einen umfassenden Blick oder sagen Sie einfach, die Tagesthemen ist die beste Sendung, weil das Ihre Sendung ist und Sie die einfach
ich gucke
seitdem?
Ich gucke auch sonst rum und finde das wirklich ganz hervorragend.
Was war Ihre Panne aller Pannen bei den Tagesthemen?
Es gibt eine ganze Reihe von Pannen. Wissen Sie, es gab eine Zeit lang, hieß es immer, hallo, können Sie mich hören? Und der sagte immer, ich möchte mit den Tagesthemen reden. Und es klappte nicht. Das ist ja inzwischen mehr. Es gab mal eine Panne. Da wollte ich von einer Koalition sprechen, rot, gelb, grün, grün, gelb, und brachte die Farben alle so durcheinander, dass ich dann einfach während der Moderation gesagt, okay, fangen wir neu an.
Kommt mal vor, ne?
Ja.
Man muss Dinge als Journalist vermitteln, die dem vernünftigen Zuschauer oder Hörer oder Leser es ermöglichen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das Zitat stammt von Ihnen. Was meinen Sie mit vernünftig, Herr Wickert?
Ganz im Sinne von Kant, der ja sagt, Aufklärung bedeutet, man soll aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit rauskommen. Und wie kann man das machen? Durch Vernunft. Und ich sage, die Aufgabe des Journalisten ist es, aufzuklären. Der soll nicht eine Meinung vermitteln, sondern er soll aufklären. Damit derjenige, der Vernunft anwendet, das einordnen kann.
Mhm. Kann man das als Journalist noch sehr gut machen?
Sollte man? Ja, natürlich kann man das machen.
Ist es schwerer geworden?
Nein, ich glaube nicht. Das hängt natürlich am Journalisten selbst dann. Mhm.
Weil wir leben ja in Zeiten der direkten Rückmeldung, des direkten Feedbacks über die sozialen Medien. Es gibt Communities, da wird diskutiert. Es gibt schnelle Reaktionen auf Dinge, die gesagt werden. Und es gibt diese Neutralitätskeule, die neuerdings geschwungen wird. Macht's das irgendwie schwerer?
Ich kann mir vorstellen, dass es belastender ist für den einen oder anderen. Aber es ist sicherlich so, dass ich habe es auch selbst erlebt, den Zeiten, als diese Dinge eigentlich noch nicht so gang und gäbe waren, also alles, was da übers Netz kommt, dass jemand protestierte, dass ich mal irgendetwas gesagt habe, wo dann die ganze Welt über mich hinfiel. Das muss man ertragen. Und es ist ja so, Sie sollen etwas vermitteln. Wenn ich sage, also der Journalist soll aufklären, dann soll er einen Fakt vermitteln. Und das kann dazu führen, dass Leute protestieren. Also ich erinnere mich, dass Norbert Blüm, als er Sozialminister war und die Pflegeversicherung einführen wollte, sein Gegner in der FDP, Herr Lambsdorff, war. Der das ganz anders machen wollte. Und es wäre wahrscheinlich damals auch besser gewesen, wenn man das so gemacht hätte, wie Lambsdorff das vorgeschlagen hatte, nämlich die Kapitalrente. Also am nächsten Morgen ruft mich Norbert Blüm an. Herr Wickert, Sie hatten den falschen Gesprächsgärtner. Der hat ja nur Quatsch erzählt. Wissen Sie, es ist nämlich so und so. Ich springe aus dem Fenster. Da habe ich gesagt, Herr Blüm, ist nicht schlimm. Ich weiß, Sie wohnen im ersten Stock. Was stimmt, weil ich wusste das. Ja. Da lachte er. Da war sozusagen die Luft dann raus. Aber das konnte schon passieren.
Aber heute ist es auch oft, geht das oft weniger humorvoll zu. Also es wird ja oft der Vorwurf dann erhoben, die Neutralität würde fehlen. Und diesen Neutralitätsbegriff zu verstehen, ist ja manchmal gar nicht so einfach. Was bedeutet denn, neutral zu sein als Journalist?
Also es heißt,
frage ich jetzt Sie als Erfahrenen.
Ja, ich sage, ich vermittle eine Nachricht ohne sie zu beurteilen. Das würde ich als Neutralität bezeichnen.
Mhm. Können Sie verstehen, dass bei der aktuellen Nachrichtenlage viele Menschen lieber gar keine Nachrichten hören?
Ja, das habe ich sogar gehört, dass jemand sagte, ich kann nicht jeden Tag den Zustand in der Ukraine, den Zustand in Gaza hören, das Fährunglück in Südostasien. Ich gucke nicht mehr Nachrichten oder höre nicht mehr Nachrichten.
Schlaucht Sie das selber auch manchmal? Diese Nachrichtenlage in den heutigen Zeiten?
Manchmal kommen mir zu viel die Katastrophenmeldungen und zu wenig das, was auch wichtig ist, nämlich was bei uns zu Hause passiert.
Hm. Das eine ist der Anspruch, das andere die Realität. Glauben Sie, dass Nachrichten zu tendenziös geworden sind in der Gesamtschau?
Meines Erachtens nicht. Das ist nicht mein Gefühl.
SWR1, Leute, mit Uli Wickert ist bei uns zu Gast. Ich muss ihn eigentlich nicht vorstellen. Und es gibt viele, die auch begeistert sind davon, dass er heute da ist. Bernd aus Stuttgart zum Beispiel schreibt uns, gibt Personen, die einen auch 20 Jahre, nachdem sie nicht mehr auf der Mattscheibe sind, fesseln und faszinieren. Ulrich Wickert ist so eine Person. Das hört man doch gern, oder nicht?
Hört man sehr gerne. Ich finde es sehr freundlich von Bernd.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Nämlich schon nochmal, weil ja viel dem Journalismus heute generell vorgeworfen wird, dass er zu unkritisch sei. Alternative Medien, die das Kritischsein jetzt für sich reklamieren, die finden immer mehr Zulauf, zumindest gefühlt. Was verstehen Sie denn als alter Hase unter kritischem Journalismus?
Ich bin der Meinung, Journalismus soll kritisch sein, aber er soll auch informativ sein. Kritisch bedeutet, muss Fakten bringen, wonach man eine Sache beurteilen kann, ob sie gut ist oder nicht gut ist. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute sagen, mir sind die Nachrichten zu kritisch. Was heißt kritisch? Zu negativ. Mhm. Und nun passieren viele, viele Dinge natürlich, die negativ sind und werden auch nur berichtet, weil sie negativ sind. Ich war mal in einem kleinen Ort und da sagten die, ja, wir kommen nie in den Nachrichten vor. Da sagte ich nur, seien Sie froh, dass Sie nicht vorkommen. In dem Moment, in dem bei Ihnen ein Mord passiert, sind Sie in den Nachrichten. Das heißt, etwas Negatives ist passiert, deswegen kommt man in den Nachrichten. Es ist alles ganz große Frieden und Eierkuchen. Kommt man nicht in Nachrichten.
Also Sie haben es ja vorhin in Bezug auf die Tagesthemen einmal angesprochen. Man kann auch ruhig mal was nicht ganz so Aktuelles, aber dafür vielleicht mal was Positives machen. Bräuchte es das mehr in den Nachrichten? Weil nach den harten Relevanzkriterien ist das ja nicht relevant.
Ich bin der Meinung, es ist wichtig, auch ganz positive Geschichten mal zu berichten oder nicht tagesrelevante Geschichten, aber Dinge, die einfach subkutan, wie ich mal sage, die Gesellschaft beschäftigen. Das kann man machen. Also Tagesthemen, ich erinnere mich, das ist schon länger her. Dann haben sie einen Bericht gemacht über die Ausbildung von Kindern, die mit dem Zirkus mitreisen. Ja, ist doch interessant, das mal mitzubekommen, was da dann gemacht wird. Das ist, finde ich, eine gesellschaftlich wichtige Nachricht, die nicht vom Tag her wichtig ist, aber die grundsätzlich in Nachrichten gehört.
Ja. Regina Leisgang-Mendle schreibt uns aus Ulm. Das ist der Ort, an den Sie ja nachher weiterfahren. Sehr gut, toller Gesprächspartner. Für Sie, was einen guten Nachrichtensprecher ausmacht, schreibt sie es, wenn Sie Ihre Stimme nicht in der Betonung hören lassen, wie Sie etwas bewerten, lächerlich machen oder hochloben durch die entsprechende Stimmlage. Ist da nicht jetzt, also ich schließe mal eine Frage von mir noch dran, ist da nicht ein großer Interpretationsspielraum jetzt gegeben?
Ist es sicherlich, aber ich finde, sie hat völlig recht. Es gehört dazu, dass man natürlich relativ, ich würde sagen, in einer sachlichen Stimmlage bleibt. Wobei eins ganz wichtig ist, man darf nicht die Emotionen vermitteln, die man selber hat, wenn man etwas ganz Schreckliches vermitteln muss. Also ich erinnere mich an die ganz furchtbare Zeit der Angriffe auf die World Trade Center. Da habe ich, glaube ich, 4 Stunden lang moderiert und sah die Bilder im selben Augenblick wie der Zuschauer. Und dann, als einer Turm noch stand und das zweite Flugzeug da reingeflogen ist, dann sprangen Leute aus dem 100. Stock, weil sie nicht verbrennen wollten, aber wussten, ich bin dann auch tot. Und da habe ich kurz überlegt, soll ich es ansprechen oder nicht ansprechen. Dann habe ich es ganz sachlich angesprochen und hier springen die Leute raus. Habe nicht gesagt, was das für sie bedeutet. Und in seiner Biografie hat der damalige Bundeskanzler Schröder geschrieben, da hätte er angefangen zu weinen. Also wenn ich jetzt angefangen, ach, wie entsetzlich, wie furchtbar, gucken Sie, das hätte ja dann auch noch bei den Zuschauern dazu geführt, dass sie sozusagen emotional aufgerührt werden.
Also man sollte die Emotionen lieber dem Zuschauer selbst überlassen, die er hat, sagen Sie. Sie blicken ja wirklich auf ein langes Journalistenleben zurück, haben vieles gemacht. Sie waren Redakteur beim Monitor, Korrespondent in Paris, Washington, natürlich Tagesthemenmoderator. Sie haben Stellung bezogen, Sie haben sich ja da nicht gescheut, wahrscheinlich auch entsprechende Reaktionen bekommen. Und jetzt sehe ich Sie ab und zu wieder. Ja, sitzen Sie da in politischen Talkshows und mischen wieder mit? Ja, juckt Sie es manchmal dann in den Fingern, auch mal mitzureden wieder?
Ich finde das immer sehr schön, wenn ich eingeladen werde, zum Beispiel bei Maischberger oder sowas, dann mitzureden. Ja, ich finde das schön, dass man mich noch hören will, aber es ist nicht so, dass ich sagen muss, ich müsste das jetzt dringend machen, weil ich habe ja meine Abwechslung, indem ich meine Krimis schreibe.
Sie sind ja eigentlich nicht so ein Verfechter von früher war alles besser, oder?
Naja, also,
oder ist es schon so, dass Sie sagen, oh, was konnten wir früher alles machen bei den Tagesthemen oder beim Monitor?
Nein, wenn ich mir jetzt angucke, viele Leute sagen, ach, war es auch viel besser früher und so weiter. Da sage ich, wissen Sie, was ich Ihnen alles erzählen kann, worüber wir berichtet haben, was für schreckliche Geschichten wir auch hatten immer. Wir hatten den Kosovo-Krieg, wir hatten den Bosnien-Krieg. Das waren alles ziemlich schreckliche Geschichten. Wir haben gerade darüber gesprochen, 9-11, wie man das nennt, also die Angriffe auf die World Trade Center und so weiter. Es gab auch schreckliche Dinge. Das ist nur weit weg für viele Leute. Aber immer wieder hat es diese Geschichten gegeben. Im Augenblick häuft es sich, ja, aber man kann nicht sagen, früher war es besser.
Hans-Willi Wesemann schreibt uns ins Studio, man sollte ruhig auch etwas Positives berichten bei all den kritischen Informationen zur Lage in Deutschland und der EU und der Welt. Das kommt zu kurz und ein bisschen mehr Humor und Zuversicht täte uns allen gut.
Also der Mann hat meines Erachtens völlig recht. Ich habe ja früher immer sehr gerne auch sehr ironische oder auch witzige Geschichten gemacht. Es gibt eine Sache, auf die ich immer noch angesprochen werde. man geht zu Fuß über die Place de la Concorde, ohne auf den Verkehr zu achten. Und da gibt es immer noch Leute, die mir sagen, ach, das ist ja meine Güte, ich habe das gesehen, ich habe es mal nachgemacht oder so. Ja, das sind kleine Geschichten, die sind eine Sekunde, die sind eine Minute lang oder so, aber sie sind witzig und sie lockern einfach mal auf.
Als Sie die gemacht haben, war Ihnen da klar, dass Ihnen das so lange nachhängen würde und bis heute noch Bestand
hat? Nein, da wissen Sie, das Irre ist ja, ich habe das nur gemacht, weil ich mit einem Kollegen vom WDR darüber gegangen bin, weil das immer der Weg von mir zu Hause ins Büro gewesen ist. Mhm. Und da sagt er, da kommen wir nicht rüber. Da habe ich gesagt, pass auf, du gehst jetzt an meiner linken Seite, wir gehen jetzt darüber, wir gucken nicht auf den Verkehr. Da, die anderen können ja aufpassen. Und da sagte er drüben, das musst du drehen. Ich sage, sowas Banales, man geht über einen Platz und das soll ich drehen. Also der hat mich sozusagen aufgefordert, das zu tun.
Ist hängen geblieben. Peter Bolanz aus Oberried schreibt uns das. Vor vielen Jahren, als Sie noch Korrespondent in Paris waren, haben Sie eben diese Geschichte gemacht. Und er praktiziert diese Methode nach jedem Heimspiel des SC Freiburg, wenn ich eine Straße mit extrem vielen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern überqueren muss. Und es wird Sie nicht überraschen, die Methode funktioniert, sagt er.
Ja, ist doch gut so.
Haben Sie Schule gemacht. Hat guter Journalismus auch was mit Vertrauen zu tun? Und ist das verloren gegangen? Ein bisschen?
Also, wenn ich die Umfragen sehe, dann ist das Vertrauen nicht ein bisschen gesunken, ja, aber noch gerade in die Öffentlich-Rechtlichen unglaublich vorhanden. Also 60-70% Vertrauen. Aber man merkt immer wieder, wenn man mit Leuten redet, dass sie sagen, ach ja, aber woran liegt das? Es gibt natürlich gerade bei der AfD oder so ist immer wieder, ihr müsst den Öffentlich-Rechtlichen einstellen und so weiter und so fort. Und das sind Lügenkampagnen und so weiter und so fort. Und da müssen die Öffentlich-Rechtlichen einfach dagegen halten und sagen, es ist nicht so. Und sie müssen Vertrauen beim Zuhörer oder beim Zuschauer schaffen, indem sie durch die Art und Weise, wie sie das Programm machen, vertrauenswürdig sind.
Ich gehe mal noch eine Stufe weiter. Hat es auch was mit Werten zu tun? Weil das ist etwas, womit Sie sich zum Beispiel in Ihrem Schaffen als Autor extrem viel beschäftigt haben. Werte.
Ja, aber wissen Sie, das ist sehr komisch. Ich war ja in den 70er Jahren lange beim Monitor. Und da haben wir Berichte gemacht, immer über Leute, die die Werte gebrochen haben. Mhm. Und irgendwann habe ich mir mal die Frage gestellt, warum ist das so? Und habe dann ein Buch geschrieben, Der Ehrlichste, der Dumme, das auch heute jetzt wieder eine neue Auflage hat, weil Leute sagen, das ist ganz aktuell. Das heißt, ich habe das im Rundfunk mal gehört, als irgendjemand so sagte, man ist ja heute der Dumme, wenn man ehrlich ist. Man muss betrügen, damit man durchkommt. Und das ist tatsächlich leider sehr häufig der Fall. Ich meine, wenn wir uns angucken, die ganzen Geschichten mit den Dieselproblemen bei VW und so weiter und so fort, da haben die Unternehmer waren unehrlich. Gut, jetzt landen sie alle im Gefängnis. Aber die haben gesagt, wir betrügen den Käufer, damit wir die Sachen besser verkaufen können. Hm. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, warum ist das in der Gesellschaft so?
Das ist doch interessant. Der Ehrliche ist immer der Dumme. Das Buch ist 20 Jahre alt. Ja. Immer noch hochaktuell. Und damals ging es um Werteverfall. Jetzt geht es heute immer noch um Werteverfall. Ja. Also so viel Werteverfall, wie wir haben, dürften wir gar keine Werte mehr haben.
Sie werden immer wieder neu debattiert. Das ist gar keine Frage. Und ich bin der Meinung, zum Beispiel an Schulen wird viel zu wenig darüber berichtet. Und man muss sich auch die Frage stellen, ob die Kirchen da genug tun. Weil die Kirchen, was ist da wichtig heute? Und manchmal denke ich mir, denen ist das Asylproblematik wichtiger als die Vermittlung christlicher Werte. Hm.
Über christliche Werte haben Sie jetzt angesprochen. Über welche Werte sollten wir denn mehr diskutieren, Ihrer Meinung nach? Und wieder ein bisschen mehr nach vorne stellen?
Ich würde sagen, erstmal Freiheit ist ein ganz wichtiger Wert, aber Gerechtigkeit ist ein ganz wichtiger, und Solidarität ist ein sehr, sehr wichtiger Wert. Und dann ein Wert, Respekt. Die Menschen müssen sich gegenseitig mehr respektieren.
Der Mann ist viel herumgekommen in der Welt, geboren in Tokio, Stationen waren Heidelberg, Köln, Paris, Washington und jetzt Hamburg.
New York.
Auch noch. Journalist und Autor Uli Wickert ist bei uns und er grätscht auch rein, wenn was fehlt. Nein, das dürfen gerne. Sie sind herzlich eingeladen. Machen Sie es. Wie lange leben Sie schon in Hamburg?
Ich glaube 30 Jahre jetzt.
Und so festgenagelt zu sein in einer Stadt, also liegt Ihnen das?
Es ist ungewöhnlich für mich, weil ich immer umgezogen bin. Aber manchmal ist es so, dann bleibt man irgendwo. Und das Wichtige ist, dass man sich nicht festgenagelt fühlt, sondern dass man sagt, ich bin frei, mich zu bewegen. Und mich kann man nach Paris fahren oder nach New York fahren oder nach Südfrankreich fahren oder nach Stuttgart.
Wie heute zum Beispiel zu uns, genau. Sie wurden in Tokio geboren, habe ich vorhin erwähnt, als Sohn eines Diplomaten und sind dann für alle Jüngeren sowieso so empfunden, so ganz locker in den 1960er Jahren so in die erste Fernsehreihe spaziert, könnte man sagen. Wurden dann Korrespondent und so weiter, Tagesthemenmoderator. Da denken ja viele, ja der ist ja aus elitären Verhältnissen hineingeboren. Kein Wunder, dass der das so einfach geschafft hat. War es so?
Na, überhaupt gar nicht. Ich wollte eigentlich Diplomat werden, weil mein Vater das war. Deswegen habe ich Jura studiert. Und habe dann aber das Glück gehabt, in Amerika ein Stipendium zu haben. Und dann merkte ich, das Leben ist zu groß, als um Beamter zu werden. Ich habe mein erstes juristisches Examen gemacht. Und dann dachte ich, ja, was mache ich? Mein Vater wollte, dass ich natürlich jetzt die Diplomatenlaufbahn mache. Aber ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ja, was mache ich denn? Ja, ich kannte jemanden beim Hessischen Rundfunk. Da habe ich mir gesagt, du hast da immer so Sendungen, kann ich mal was für dich schreiben? Nun muss ich dazu sagen, ich habe die Schulzeitungen immer schon gemacht. Ich war immer sozusagen derjenige, der Journalismus als Kind betrieben habe, Studentenzeitung. Also das war etwas, was ich als Hobby betrieben habe. Und jetzt sagte der Kollege beim Hessischen Rundfunk, ja, also ich habe hier eine Stundensendung, kannst mal ein Manuskript schicken, hast mal ein Thema, dann habe ich ein paar Themen genannt, da sagte er ja. Und dann habe ich ein Manuskript geschickt, das gleich 6-mal wiederholt wurde in anderen Sendern und ich bekam plötzlich wahnsinnig viel Geld. Ich bekam für das erste Mal Manuskript 1500 Mark. Das war für mich irrsinnig viel Geld. Und dann habe ich gesagt, da gucke ich mal, ob ich beim WDR nicht was unterbringen kann. Naja, und so bin ich durch Zufall beim Fernsehen gelandet, durch einen absoluten Zufall.
Ja. Wären Sie ein guter Diplomat geworden?
Nein, ich glaube nicht, weil es mich gelangweilt hätte. Gerade wenn Sie als junger Diplomat anfangen, dann müssen Sie Protokollfragen oder sowas bearbeiten und das hätte mich maßlos gelangweilt.
Sie sind ja in Heidelberg hier in Baden-Württemberg zur Schule gegangen.
Genau, deswegen
haben Sie da Erinnerungen?
Ja, weil, und wie? Natürlich, ich empfinde mich auch als Kurpfälzer deswegen ein bisschen. Ich bin in die Mönchhofschule gegangen, dann ins EI, aber dann haben meine Eltern gesagt, ach, der kann ja auch Griechisch lernen und dann wurde ich ins Kurfürst-Friedrich-Gymnasium geschickt.
Und was war das EI?
Das Englische Institut.
Ah ja.
Also war eine sehr schöne Zeit. Ich war da sehr, sehr gerne. Und für mich ist Heidelberg immer noch ein Stück Heimat.
Vielen von uns hat er schon eine grusame Nacht gewünscht. Ulrich Wickert ist bei uns der Ex-Tagesthemen-Moderator. Und Maria Klug aus Freiburg, die schreibt uns, gerne möchte ich Herrn Wickert danken. Seinen Wunsch am Ende der Tagesthemen für eine grusame Nacht haben wir in unserer Familie übernommen. Mensch.
Ja, aber
da fallen die Mikrofone. So.
Ja. Es war so, dass ich einen Brief eines Tages bekam, als die ARD die Nachtlücke gefüllt hat. Und dann schrieb jemand, uns wünscht jetzt niemand mehr eine gute Nacht. Und dann sage ich, wenn jemand einen Brief schreibt, dann wird das noch mehr Leute wahrscheinlich beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann man nach am Ende einer solchen Sendung nicht gute Nacht wünschen. Das heißt ja, all die Gruseligkeiten, die wir gerade gesendet haben, nicht so ernst nehmen. Und dann habe ich lange gesucht, in Wörterbüchern und in der Literatur, wie kannst du ein Wort finden, das über Ruhe etwas aussagt? Und da fand ich dieses Wort aus der Postkutschenzeit, geruhsam. Und sage ich, das passt. Das passt, weil die Leute sollen jetzt Ruhe finden.
Sie haben natürlich für alle Zeiten unmöglich gemacht, dass das jemals wieder irgendwer im Fernsehen sagen kann. War Ihnen damals klar, also im positiven Sinne natürlich, war Ihnen damals klar, dass das so eine Marke
überhaupt
werden
nicht,
würde?
Nein. Also was habe ich nicht gedacht.
Ohne Absicht geschehen?
Ja.
Machen Sie generell Dinge ohne Absicht? Weil
ja, zum Beispiel Krimis schreibe ich ohne Absicht. Die mache ich nur aus Lust.
20 Jahre ist es jetzt her, dass Sie da bei den Tagesthemen aufgehört haben. Und ich habe es übrigens wieder getan. Ich habe ihn wieder Jean genannt. Er heißt eigentlich Jacques. Und jetzt schreiben Sie, glaube ich, sind Sie bald bei den 30 Büchern. Immer im Wechsel ein Sachbuch und ein Roman.
Nein, nein, ist nicht mal. Also es sind ja erst der 8. Krimi. Also insofern, wenn Sie bei Ende der 20 sind mit Büchern, dann habe ich mehr Sachbücher geschrieben als Krimis. Aber Krimis ist für mich eine ganz große, also Buchschreiben sowieso ist lustig. Ich schreibe nur über Themen, die mich interessieren. Aber Krimis ist eine besondere Lust. Also nehmen Sie jetzt mal den neuen, das ist ja der achte, der Raub im Tunnel. Das sind für mich gleichzeitig auch Gesellschaftsromane. Alles, was Sie in diesem Buch jetzt erleben, da geht es ja um Bitcoin zum Beispiel. Also brauchen Sie nur die Zeitungen aufzugucken. Da wird immer darüber gerichtet, Bitcoin ist jetzt um 35% gesunken oder was hatte jetzt der Musk gemacht oder was hat sogar der Trump gemacht zu dieser Geschichte. Mhm. Das kommt alles da drin vor, aber genauso gut auch der Fall Sarkozy.
Das ist ja ganz interessant. Also diese Authentizität, dieses Echte, das ist Ihnen immer sehr wichtig. Ist es trotzdem, kann man den Jacques, nicht den Jean, Ricou, diese Krimis, kann man das als Reihe betrachten? Also kann man die so hintereinander lesen oder ist es völlig egal,
in welcher Reihenfolge? Man kann mit dem achten anfangen und sagen, ah, das interessiert mich, dann lese ich den ersten, dann lese ich den dritten, dann lese ich... Ja.
Also Sie haben das nicht gemacht wie Volker Kutscher, der gesagt hat, ich mache das so, baut aufeinander auf mit seinem Babylon, nicht Babylon, Berlin, um Gottes Willen, der nasse Fisch und so weiter. Entschuldigung, Herr Kutscher. Passiert ihm wahrscheinlich auch. Aber das war nie Ihre Intention.
Nein, sondern ich schreibe einen Fall, der ist in sich geschlossen. Und dann kommt der nächste Fall, der ist wieder in sich geschlossen. Da gibt ja auch, ich habe zwar eine Kernmannschaft, Jacques Ricou, den Untersuchungsrichter. Mhm. Und warum habe ich einen Untersuchungsrichter genommen? Weil das spielt ja immer in Frankreich und in Paris. Der Untersuchungsrichter in Frankreich ist eine unglaublich mächtige Figur. Der kann verhaften lassen, wen er will. Der kann durchsuchen lassen, wen er will. Und in Frankreich ist es so, dass sie immer wieder das Problem haben, dass ein Untersuchungsrichter dann auch mal guckt, wie gibt es eigentlich politische Korruption. Also es gibt Leute, die fragen mich, warum finden bei Ihnen die Kriminalromane-Geschichten immer in Frankreich statt und nicht in Deutschland. Sag ich, in Deutschland sind wir im Verbrechen nur Mittelmaß. Hm.
Sarkozy kommt auch vor, den haben die Franzosen gerade ins Gefängnis geschickt. Nicht die Franzosen, sondern die französische Justiz.
Ja, das ist der erste Präsident, der ins einrücken musste, aber der zweite, der verurteilt worden ist. Nämlich dessen Vorfahr, der Jacques Chirac, der war auch wegen Korruption verurteilt worden.
In seiner Zeit als Bürgermeister von Paris.
Genau, ja. Aber verurteilt wurde er, nachdem er Präsident war, zwei Jahre auf Bewährung hat er bekommen.
Mhm. Das war. Und wie fließt so ein Sarkozy dann in so eine Geschichte bei Ihnen ein? Oder ist es schon zu viel erzählt jetzt?
Nein, das ist gar nicht so viel, weil natürlich in der ganzen Geschichte auch ein Gerichtsreporter vorkommt, der sagt, ich kann das und das nicht machen, ich muss immer zu den Zeugenaussagen von Sarkozy. Und so versuche ich in den Romanen einfach den gesellschaftlichen Zustand stattfinden zu lassen. Ich bin angeregt worden seinerzeit von Leuten wie Raymond Chandler oder Ross McDonald, die den klassischen amerikanischen Krimi geschrieben haben, wo es immer um gesellschaftliche Probleme geht. Also mich hat irgendwann Agatha Christie oder Edgar Wallace gelangweilt, wo dann zum Schluss Poirot am Kamin steht und sagt, also das ist so gelaufen und der Gärtner war es. Mhm. Und das hat mir, ich dachte, ist viel spannender, wenn man mitbekommt, in welcher Zeit das passiert ist, was passiert.
Journalist und Autor Ulrich Wickert ist bei uns in SWR1, Leute. Und wenn der seinen Jacques Ricou, nicht Jean, ins Rennen schickt, dann gehen Sie immer erstmal selbst an den Ort des Geschehens, in dem Fall nach Paris, und gucken sich erstmal alles an.
Es ist so, dass ich alle Fälle nach Paris gelegt habe, weil ich im ersten Fall Dinge hatte, die nur in Paris passieren konnten. Und dass ich einen Untersuchungsrichter ausgesucht habe als sozusagen die Hauptfigur, hat damit zu tun, ich konnte keinen Kommissar nehmen, weil der ist besetzt durch Maigret. Mhm. Ein Privatdetektiv konnte ich nehmen, der ist besetzt durch Philip Marlowe von Raymond Chandler. Und dann habe ich aber gesagt, Mensch, du bist doch politischer Journalist. Was passiert in der Politik? Da gibt es diese ganz fürchterlich gefürchteten Untersuchungsrichter in Paris. Die sind wirklich gefürchtet, weil sie so unglaublich viel Macht haben beim Aufklären von Dingen. Und dann habe ich den benutzt, dann sind sie automatisch bei allen Fällen natürlich in Paris. Und der wohnt in Belleville, das ist ein Ort in der Nähe vom Père Lachaise, also heißt Belleville, aber es ist 11. 12. 20.
Arrondissement.
20. Mal. Mhm. Und da gehe ich immer hin, weil sich auch Belleville verändert. Und ich bin da hingekommen nach Belleville, weil ein Freund von mir, ein französischer Maler, dorthin gezogen war, weil er ein ganz riesiges Gebäude kaufen konnte, sehr billig, weil da Leute ausgezogen, die Fabrik ausgezogen ist. Und damals sind viele Künstler dahin gezogen. Und wenn Künstler irgendwo hinziehen, dann kommen Galerien und dann kommen Restaurants. Und ich muss immer wieder, bevor ich anfange, einen neuen Roman über Jacques Ricoux und die Krimifälle zu schreiben, dann musste ich gucken, was hat sich in Belleville verändert. Hier zum Beispiel, da kommt dann ein neues Lokal vor, wobei alle Lokale, die bei mir vorkommen, immer welche sind, die ich kenne, wo es wirklich so ist, wie ich es beschreibe. Jetzt kann man auch sagen, warum wird bei Ihnen immer gegessen? Das hat damit zu tun, dass in Frankreich Kommunikation, auch berufliche Kommunikation, immer ganz viel in Lokalen stattfindet.
Und übers Essen funktioniert und man sich fürs Essen viel Zeit nimmt. Aber diese Genauigkeit, also jede karierte oder nicht karierte Tischdecke, die Sie beschreiben, kann man dann vor Ort auch so wiederfinden. Warum ist Ihnen diese Exaktheit, diese Authentizität so wahnsinnig wichtig? Weil ist doch im Grunde völlig egal.
Nein, ist es gar nicht. Sondern es gibt ja Leute, die dann tatsächlich nach Paris fahren und sagen, jetzt gehe ich in das Lokal, das ist von Wickert in seinem Krimi beschrieben. Und dann stimmt's nicht. Es muss stimmen. Und die, Sie haben die rot-weiß karierte Decke angesprochen. Habe ich in einem Krimi beschrieben. Jetzt komme ich an dem Lokal vorbei, der ist noch nicht gedruckt, sondern ich habe erst das Manuskript und stelle fest, die haben ihre Tischdecken geändert. Die haben nicht mehr diese rot-weiß karierten. Also habe ich sofort gesagt, Katastrophe, Katastrophe. Habe im Verlag angerufen und gesagt, das müssen wir noch mal verändern. Weil es soll authentisch sein. Damit der Leser denkt, alles andere, was er schreibt, ist auch richtig.
Sie haben gesagt, diese politische Korruption und auch die Politik in Frankreich, die spielen bei Ihnen immer wieder eine wichtige Rolle. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, wann Sie den Roman jetzt geschrieben haben, aber jetzt schlittert Frankreich zurzeit ja von einer Regierungskrise in die nächste. Fließt sowas dann bei Ihnen mit ein und verstehen Sie das eigentlich, warum das so ist?
Das fließt bei mir natürlich auch mit ein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es den Zustand Frankreichs schildert. Also zum Beispiel dieser Linkspopulist Mélenchon wird auch mal kurz erwähnt. Verstehe, was da passiert. Ich kann es erklären. Das hängt mit Herrn Macron zusammen, den ich mehrmals getroffen habe und einen charmanten, wunderbaren Unterhalter empfinde, aber einer, der leider nichts von Politik versteht. Und das letzte, der letzte Fehler, den er gemacht hat, war das Auflösen des Parlaments und der Verlust der Regierungsmehrheit. Und Frankreich besteht aus einer ganzen Reihe von größeren und kleineren Parteien, die sich gegenseitig nur bekämpfen. Also die Unfähigkeit zur Koalition ist gegeben.
Aber dafür, dass Macron nichts von Politik versteht, ist er nun schon ganz schön lange Präsident. Und
das liegt am Wahlverfahren.
Ja, aber wenn er Teil des Problems ist, muss uns das nicht Sorgen machen? Dann um unsere Freunde, die Franzosen und ihre Politik? Oder werden die das schon hinkriegen? Weil auch dort gibt es mit dem Front National eine rechtspopulistische Partei, die ziemlich ungehindert auf dem Vormarsch ist.
Ja, das Problem wird sein, wer wird der Gegenkandidat gegen den Kandidaten des Front National sein? Mhm. Das weiß man heute nicht. Das Problem ist, der Präsident wird für 5 Jahre gewählt und der hat die absolute Macht. Also der kann auch die Besetzung von Fernsehsendern mitbestimmen. Und
den kriegt man da auch nicht weg?
Den kriegt man da nicht weg, weil der ist 5 Jahre da und den kann man nicht abwählen, sondern der ist da. Und der muss dann dafür sorgen, dass er eine Regierung hat, die die Mehrheit hat. Also wir haben ja gesehen, er hat jetzt ganz häufig den Premierminister gewechselt, weil er nie eine Mehrheit hatte. Jetzt hat er einen, der ganz gut jongliert. Wird mal sehen, ob der sozusagen das neue Jahr noch im Amt erlebt.
Na, Sie hatten ihm im Oktober bis Dezember gegeben. Jetzt genau. Ist Dezember.
Ja, gut. Wenn er Glück hat, dann schafft er den Januar auch noch.
Ein wichtiger Teil Ihres Lebens waren natürlich die Jahre als Korrespondent für die ARD in Frankreich, in Paris. Das war prägend. Sie waren dort in den 80ern, die Zeit von Kohl und Mitterrand, die Zeit der Aussöhnung. Wie würden Sie denn den deutschen Frankreich heute erklären?
Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt, Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen. Das ist ein verkürzter Satz von Tucholsky, der gesagt hat, die Deutschen muss man verstehen, um sie zu lieben. Und ich bin ja als Korrespondent dahin gegangen, unter anderem, weil ich fließend Französisch sprach. Ich war in einer französischen Schule ein paar Jahre in Paris gewesen. Und habe, als ich da als Korrespondent hinging, gesagt, du willst den Deutschen nicht erklären, dass die Franzosen anders sind, sondern du willst erklären, wie sie anders sind. Und dann habe ich mich daran gemacht, auch die französische Kultur und Geschichte so zu studieren, dass manchmal französische Freunde mir gesagt haben, du kennst uns besser, du bist ja ein Anthropologe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das vermitteln muss.
Sie haben ja immer wieder betont, das Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen, also die beiden Völker, das wird eigentlich immer besser.
Ja, aber da kann ich Ihnen ja nur sagen, ich bin in Heidelberg in die Schule gegangen und da wissen wir, die Franzosen haben Heidelberg zerstört. Also insofern, als einer, der in Heidelberg in den 50er Jahren in die Schule ging, war die Beziehung zu Frankreich immer, Frankreich und Deutschland hatten in den letzten 400 Jahren 23 Kriege. Und wenn ich das von dort bis heute sehe, hat sich die Beziehung zwischen Deutschen und Franzosen so maßlos positiv entwickelt. Das hat mit dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag zu tun, aus dem die Frage des deutsch-französischen Jugendwerkes entstanden ist. Die Städtepartnerschaften, die ja dazu geführt haben, dass es ganz viele deutsch-französische Ehen gegeben hat. Und wenn man das in ganz kleinen Details misst, es gab in den 70er, 80er Jahren noch ein Schimpfwort für die Deutschen, es hieß Les Boches. Das benutzt kein Mensch mehr.
Mhm. Können wir ja natürlich hier in Baden-Württemberg Tag für Tag erleben, am Grenzverkehr, Grenzübertritt ist was ganz Normales geworden. Ist trotzdem die deutsch-französische politische Achse, diese berühmte Achse Berlin-Paris, ist die eingerostet?
Nein, sie ist nicht eingerostet, sie war etwas schwierig zwischen Scholz und Macron. Aber Merz hat, der ja übrigens, das wissen, daran denken die wenigsten, eine Zeit lang Europaabgeordneter gewesen ist am Anfang seiner Karriere. Der hatte sehr früh schon gesagt, ich muss mit Macron einen Kontakt haben, bevor ich Kanzler werde. Das heißt, er hat den schon besucht, hat mit dem telefoniert, um klarzumachen, zwischen uns beiden wird es besser laufen.
Und? Wie ist Ihr Eindruck?
Es läuft sehr viel besser, ja.
Weil es wäre ja, also angesichts der veränderten geopolitischen Lage, erklärte Bedrohung aus Russland, würde doch erfordern, dass diese deutsch-französische Achse revitalisiert wird.
Naja, es gibt immer noch, also die Achse selbst, die politische Achse ist ja vorhanden, es gibt immer noch Probleme zwischen den Industrien. Also wir schaffen es nicht, einen deutsch-französischen Panzer zu bauen. Wir schaffen es nicht, ein deutsch-französisches Luftsystem zu bauen, weil die Industrien gegeneinander ja im Wettbewerb sind. Die Deutschen sagen, mit dem Flugzeug, das können wir besser, die Franzosen. Oder wir mit dem Panzer können das besser, die Franzosen sagen, wir bauen mit der Rafale sowieso schon das beste Kampfflugzeug. Und da müsste die Politik einfach mal reinschlagen und sagen, wir machen das jetzt Ruhe.
Also, weil Deutschland und Frankreich als Motor der EU ja zeitweise nahezu so ein bisschen den Eindruck gemacht haben, sie sind eigentlich dabei auszufallen, ist es doch jetzt wichtiger denn je.
Naja, insbesondere, wo es den Herrn Trump gibt und der Europa gar nicht mehr schätzt, sondern eher mit bekämpft. Und da muss natürlich das passieren, was insbesondere Macron gesagt hat. Wir müssen Europa zusammenrücken. Wir brauchen eine europäische Souveränität. Wir brauchen ein europäisches Sicherheitssystem. Und da geht der Merz aber auch konkret drauf ein.
Schauen Sie optimistisch in die Zukunft, Herr Wickert?
Ja, immer.
Eine Rückkehr zu den Tagesthemen schließen wir aus, oder?
Schließen wir aus. Ich muss ja meine Krimis schreiben. Wissen Sie, habe ich keine Zeit dazu.
Machen Sie die 30 Bücher?
Naja, das ist jetzt der achte Krimi, der Raub im Tunnel. Also der 9., der 10., die werden noch kommen.
Und dann hätten Sie die 30 voll.
Eben.
Und dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und schön, dass Sie da waren, Herr Wickert.
ganz lieben Dank für das Gespräch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.